Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe am Vorabend des 27. Januar, dem internationalen Holocaust-Gedenktag. Anlass auch mal zu hinterfragen, ob der rasende technologische Fortschritt, Stichwort immersives Erleben, Zeitzeugen, Hologramme, künstliche Intelligenz überhaupt ein sinnstiftendes Gedenken ermöglicht. Die Literaturwissenschaftlerin Yael Kupferberg hat da ihre Zweifel. Mehr dazu gleich im Gespräch. Abschied von Bernhard Waldenfels. Der Philosoph ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Und es geht nach Stockholm, wo es in einer Ausstellung um das Spirituelle und Spiritistische in der Kunst geht. Der morgige 27. Januar ist der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, also an den Tag im Januar 1945, als das KZ und Vernichtungslager Auschwitz befreit wurde. Morgen jährt sich diese Befreiung zum 81. Mal. Den nationalen Gedenktag aber, das sollte man sich immer mal wieder in Erinnerung rufen, deren gibt es erst seit 1996, also seit 30 Jahren. Initiiert damals vom Vorsitzenden des Zentralrats der Juden, Ignaz Bubis. Wie hat sich das Gedenken entwickelt? Wo stehen wir heute? Wie gedenken wir künftig ohne Zeitzeugen? Und wie geben wir das eigene Erinnern, vielleicht sogar ja aus familiären Erfahrungen, an die nächste Generation weiter? Fragen, die ich vor der Sendung Yael Kupferberg, Literaturwissenschaftlerin am Moses-Mendelssohn-Zentrum für europäisch-jüdische Studien gestellt habe. Guten Abend, Frau Kupferberg.
Ja, guten Abend, Frau Schwarz.
Mir ist das bei der Vorbereitung auf unser Gespräch nochmal so bewusst geworden, dieses halbe Jahrhundert, das es gebraucht hat, von Kriegsende bis zu einem nationalen Gedenktag. Wo würden Sie sagen, stehen wir heute, nachdem zumindest die, sagen wir mal, nach 1970 Geborenen das Gedenken ja doch wirklich recht gut eingeübt haben?
Ja, wo stehen wir heute? Das ist eine sehr gute Frage. Die kann ich pauschal gar nicht so beantworten, auch nicht objektiv. Ich halte das für eine große Leistung, was die Bundesrepublik oder bestimmte gesellschaftliche Schichten, viele jüdische Intellektuelle darunter geschafft haben, geschrieben haben, philosophisch gedacht haben und das auch politisch umgesetzt haben für einen großen Gewinn. Und für die jüdische Gemeinschaft ist das enorm, was dort geleistet wurde. Aber wir dürfen nicht vergessen, das Verbrechen war auch über alle Maßen enorm. Und insofern ist die Erinnerungskultur ein, natürlich Schal gegenüber dem, was passiert ist. Und nichtsdestotrotz darf man die Anstrengung überhaupt nicht kleinreden. Ganz im Gegenteil, es bietet eine Form möglicherweise von Schutz an. Und das ist nicht irrelevant für die jüdische Gemeinschaft hier und jetzt.
Dieses Gedenken, das war zu meiner Schulzeit mit Geschichtsunterricht verbunden. Das war mit einer bestimmten Jugendliteratur verbunden. Das war Thema zu Hause. Man hat die Großeltern befragt und es gab dann auch diese Zeitzeugenbesuche an den Schulen. Also ich rede jetzt so von den 80er Jahren. Mindestens die Großeltern und die Zeitzeugen, die fallen so langsam, aber sicher weg. Was würden Sie sagen, was bleibt uns?
Ja, ich möchte da ein bisschen zurückgreifen oder ein bisschen spezifizieren. Ich verstehe den Begriff der Erinnerung eng gekoppelt an den Begriff der Erfahrung. Das ist sowohl ein Begriff der deutschen Philosophie als auch der jüdisch-säkularen und religiösen Praxis. Und in diesem Begriff der Erfahrung steckt einerseits, dass wir tatsächlich Erfahrung machen. Und zwar, wie Sie sagen, mit Ihren Eltern, Großeltern, vielmehr mit der Literatur, vielleicht auf Gedenkstättenfahrten, also im Gespräch sind, dass die Zeit da ist, sich zu bilden, dass die Zeit da ist, überhaupt Erfahrungen machen zu können. Und dieser Erfahrungsbegriff ist nicht nur der, dass ich etwas erlebe, sondern dass ich Dinge auch verarbeiten kann und vor allem, dass sie Erkenntnisse bereithalten können über das Jetzt, über die Geschichte und auch möglicherweise über das Zukünftige. Und insofern halte ich die Leistung wiederum der Zeitzeuginnen und Zeugen für unglaublich, für bedeutsam. Ja, das wurde auch alles schwer erkämpft in einem Raum, der auch von Schuld und Abwehr geprägt war, in einem gesellschaftlichen Klima, was von Schuld und Abwehr geprägt war. Und deswegen äußerst mutig. Und heute würde ich sagen, könnte man auch übergehen in eine Phase, wo man sagt, sagt, ja, Erfahrung gekoppelt an Erkenntnis. Und das würde heißen, dass wir ein historisches Bewusstsein entwickeln über das, was passiert ist. Und dann braucht es nicht so sehr möglicherweise die Bindung an bestimmte persönliche Schicksale, die unbedingt auch weiterhin über Literatur. Aber wir brauchen vor allem ein historisches Wissen darüber. Mhm. Und darin besteht sozusagen die Hoffnung, dass Erkenntnis gewonnen werden kann und dass daraus möglicherweise etwas Besseres, Gerechteres entstehen kann. Also das heißt, über den Begriff der Erfahrung auch als Erkenntnispotenzial, glaube ich, sollten wir verstärkt gehen. Und ich muss gleichzeitig sagen, in der Welt, in der wir heute leben, ist Erfahrung gekoppelt mit Erkenntnis doch unter Druck geraten, weil wir eben diese Erfahrung, die Sie geschildert haben oder ich auch machen durfte mit meinen Großeltern als Emigranten, die vor Hitler geflohen sind, die fliehen mussten, diese Gespräche ja unter Druck geraten, weil dafür kaum noch Zeit und vielleicht auch die Sprache fehlt und vielleicht auch das Interesse.
Wie kam es dazu? Also abgesehen davon, dass die jetzt, sag ich mal, Jugendlichen natürlich keine Großeltern mehr haben, die involviert waren, die ja dann auch schon Nachgeborene des Holocaust oder des Nationalsozialismus sind.
Ja, wie kam es dazu? Das hat ganz viel zu tun mit dem strukturellen Wandel der Öffentlichkeit, mit dem, wie wir heute leben. Erinnerung ist nicht abgekoppelt von gesellschaftlichen Prozessen oder von medialen Prozessen. Jürgen Habermas hat über Digitalität zum Beispiel gesagt, das ist ein neuerlicher Strukturwandel der Öffentlichkeit, der zunehmend ökonomisch dominiert ist von Plattformen, von der Verbilderung von Welt. Und da frage ich immer, also wenn wir Erkenntnis, Erfahrung und Erinnerung als Trias verstehen oder als Dreiklang verstehen, wie können wir erinnern in der digitalen Welt? Und ich meine, dass darin besteht möglicherweise ein Potenzial, aber ich bin da auch skeptisch, ob das hält, weil die Grundlage der Erfahrung uns entzogen wird, nämlich Zeit, Reflexion, Diskursivität, öffentlicher Raum, Zeugenschaft und so weiter. Ich bin da so ein bisschen skeptisch.
Das ist natürlich eine unglaubliche Macht, vor allen Dingen der Bilder, die da aus dem digitalen Raum in das Erleben oder in diese Erfahrung reinkommt. Also Sie haben jetzt gerade von dieser Affektivität gesprochen. Mir fällt sofort natürlich dieser jüngste Skandal, sage ich jetzt mal, um diese KI-gefälschten Fotos aus den Vernichtungslagern aus Auschwitz ein, wo einfach Bilder generiert wurden, die so überhaupt nicht existieren. Also das wirft natürlich auch eine ganz große Frage der Glaubwürdigkeit auf.
Ja, und ich würde sagen, wir brauchen noch eine Kritik der digitalen Erinnerungskultur, die muss noch geschrieben werden. Also ich sehe auch Potenziale, ne? Also wenn es um Wissensvermittlung, wenn es vor allem um Archive geht, die zugänglich sind, digital großartig. Und auch Spielberg hat ja schon riesen Interviewreihen geführt mit Zeitzeugen und so weiter. Ich sehe das nicht nur skeptisch, aber vom philosophisch-kritischen Standpunkt aus und von diesem Erfahrungsbegriff, wenn wir Erinnerung als Erfahrung framen, dann habe ich da ganz große Bedenken, ob das hinhaut oder ob das nicht eine monokausale Angelegenheit wird, die nur etwas vortäuscht. Und um es ganz deutlich zu sagen, ob diese Form der digitalen Erinnerung nicht nur Kitsch bereithält. Und Kitsch ist bösartig, das dürfen wir nicht vergessen. Kitsch ist Kitsch vereinfacht, wo Wirklichkeit widersprüchlich ist. Kitsch täuscht eine Versöhnung vor, die wir für die Erinnerungskultur sicher nicht brauchen. Und das Deprimierende daran ist, dass Kitsch uns eine falsche Wirklichkeit vorspielt. Und da habe ich größte Sorgen, weil dann das Potenzial der Veränderung auch fehlt. Also Erinnerung möchte ja immer was. Gerade die jüdische Erinnerung baut auf das Imperativ einerseits erinnere dich und andererseits um zu verändern, um eine bessere Gegenwart und Zukunft zu schaffen. Aber wenn die These stimmt, dass Digitalität oder die digitale Erinnerung nur Kitsch bereithält oder viel Kitsch, dann ist gerade das Potenzial der Veränderung suspendiert. Und da habe ich eben Bauchschmerzen.
Also zurück zur klassischen Geschichtsbildung, ja?
Ja, super. Ja, die Geschichtswissenschaft ist relativ entwertet im Kurs. Und ich denke, wir brauchen aber umso mehr historisches Wissen, um differenzierte Urteile fällen zu können. Dieser kulturelle Wandel ist eine Herausforderung. Und wir werden das auch unter Umständen in den nächsten Wahlen sehen. Also welches Potenzial im positiven und vor allem auch im negativen Sinne leider diese Digitalität bereitstellt. Also ich glaube, um es kurz zu machen, ich glaube, wir müssen mündig am Medium werden. Und das sollten wir uns selbst vermitteln, weil wir selbst davon betroffen sind, ja, und den Jugendlichen und allen anderen auch, dass wir uns ermöglichen, dass wir eine soziale Form der Erinnerung wieder hinbekommen. Ja.
Jael Kupferberg vom Moses-Mendelssohn-Zentrum für europäisch-jüdische Studien über das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus in Zeiten der digitalen Intelligenz. Herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Kupferberg.
Ich bedanke mich bei Ihnen.
Und anlässlich des Jahrestags 27. Januar wird in Berlin im Paul-Löbe-Haus auch eine Ausstellung eröffnet, die sich mit jüdischen Biografien nach 1945 in Deutschland beschäftigt. Und zwar von solchen Menschen, die dann auch Verantwortung im neu gebildeten Parlament übernahmen, beziehungsweise Angehörige der DDR-Volkskammer. Das ist mehr oder weniger vergessen, gab es aber tatsächlich ein besonders ambivalentes Kapitel in der deutschen Nachkriegsgeschichte in Ost wie West, die ja von Brüchen ebenso gezeichnet ist wie von Kontinuitäten. Mein Kollege Wladimir Balzer hat die Ausstellung bereits gesehen.
Da ist dieses Foto. Ein junger Mann in Häftlingskleidung. Januar 1943, Auschwitz. Erik Blumenfeld ist 28 Jahre alt. Nicht weit von dieser Aufnahme in der Ausstellung ein Bildschirm. Der CDU-Abgeordnete Erik Blumenfeld im Bonner Bundestag 1979. Er spricht zu der Frage, ob Mord verjähren darf. Er wendet sich dagegen. Mord darf nicht verjähren.
Meine Damen und Herren, ich sage das als einer der wenigen, die heute noch in diesem Hause als Mitglied, als Abgeordneter die NS-Zeit als Verfolgter, als Insasse des Konzentrationslagers Auschwitz überlebt hat, das Inferno Auschwitz überlebt hat und deswegen auch ein Teil meiner Familie ausgerottet worden ist und meiner Freunde, weiß ich zumindest, wovon ich spreche, wenn ich von den Opfern spreche.
Erik Blumenfeld hatte bereits lange gegen einen Schlussstrich gekämpft, aber er wollte auch das, was viele Parlamentarier mit jüdischer Geschichte versuchten, die Opfer zu vertreten, ohne die Mehrheitsgesellschaft zu verschrecken. Hilmar Sack vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages ist einer der Kuratoren dieser Ausstellung.
Dieses Changieren, was diese Abgeordneten hatten nach 1945, dass sie also im Umgang mit ihrem eigenen Verfolgungsschicksal als Opfer nicht wieder aus der Mehrheitsgesellschaft sozusagen wieder isoliert werden wollten. Er changiert also teilweise in einem Satz von ich als Verfolgter zu wir und unsere Verantwortung.
Im Jahr 1979 klang das bei dem CDU-Abgeordneten Erik Blumenfeld so.
Ich stehe mit Ihnen allen, mit uns allen in derselben Verantwortung unserer Geschichte und stehle mich nicht aus dieser Verantwortung heraus.
Dieser Erik Blumenfeld ging offen mit seiner Geschichte um. Andere versuchten sie zu verstecken. Etwa Wilhelm Drescher, Landesvorsitzender der SPD Rheinland-Pfalz und Bundesschatzmeister seiner Partei. Er fälschte im Krieg ein Dokument, um seine jüdische Herkunft zu verschleiern, auch um eine Karriere in der Wehrmacht zu ermöglichen.
Die Zwiespalt, in dem dieser Mann gelebt haben muss, kann man sich kaum ausmalen. Das Besondere, über diese Fälschung spricht er sein Leben lang nicht.
Der Sozialdemokrat hinterlässt einen Brief, der erst 20 Jahre nach seinem Tod geöffnet werden darf. Erst dort erfahren seine Nachkommen von seiner Herkunft. Im Wahlkampf in Rheinland-Pfalz wirbt Wilhelm Drescher noch in den 70er Jahren mit seiner Wehrmachtserfahrung. Auch Gerhard Jahn, unter Willy Brandt Justizminister von der SPD, spricht nie darüber, dass seine jüdische Mutter in Auschwitz ermordet wurde. Dokumente in dieser Ausstellung erzählen auch seine Geschichte. Was damals für alle politischen Kräfte im Bundestag galt, das galt eben auch für die Sozialdemokraten, die so viel leiden mussten während der Nazizeit. Geschichtsaufarbeitung stand nicht im Vordergrund. Kuratorin Nathalie Weiß hat eine Erklärung.
Natürlich haben die Sozialdemokraten viele Opfer auch in ihren Reihen gehabt, aber sie wollten auch Wahlen gewinnen.
Doch es gab eine Frau in der SPD-Bundestagsfraktion, die sich damit nicht abfinden wollte, die sich hörbar einsetzte für die Opfer. Die Abgeordnete Jeanette Wolf aus Berlin.
Ich bin Jüdin und habe meine ganze Familie Familie, meine Kinder, meinen Mann und die Schwiegersöhne und die Enkelkinder verloren.
Jeanette Wolf baute gleich nach 45 die SPD in Berlin wieder auf, ging in den ersten Bundestag, wo sie noch mit den Rechtsextremen von der später verbotenen Sozialistischen Reichspartei im Saal sitzen musste. Sie ließ sich nicht entmutigen. Nathalie Weiß hat zu ihr geforscht.
Es ist schon sehr bemerkenswert, dass sie aus ihrem Glauben, sie war bekennende Jüdin, tatsächlich die Kraft gefunden hat, nicht zu hassen, sondern zutiefst demokratisch und ja, zivilisatorisch gewirkt hat geradezu.
Jeanette Wolf machte sich für Entschädigung stark, war aktiv im Petitionsausschuss und glaubte an die Demokratie als Lehre aus der Vergangenheit.
Und als ich frei geworden bin und mit mir viele, da haben wir gesagt, all unsere Arbeit soll dem Menschenrecht und der Menschenwürde gelten, damit so etwas niemals wieder über die Welt kommt.
Die Ausstellung zeigt ihre Geschichte, aber auch die von ostdeutschen Politikern, die im undemokratischen Teil des Landes versuchten, an eine bessere Zukunft zu glauben. Sie gerieten oft selbst in das Spannungsfeld des Ost-West-Konflikts. Kurator Hilmar Sack hat zu Julius Meyer recherchiert.
Wegen seiner Tätigkeit in der Volkskammer wird er, als er Anfang der 50er Jahre aus der DDR fliehen muss, weil es zu einer antisemitischen Welle in der DDR kommt, und zwar staatlich gesteuert, in der Bundesrepublik keine Anerkennung findet mit seinem Schicksal, weil er nach den Überlegungen der Bundesrepublik gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gekämpft habe als Mitglied der Volkskammer.
Was die Ausstellung, die auf jahrelangen Recherchen basiert, auch zeigt, die Opfer und deren Nachkommen waren in der Politik eine kleine Minderheit, so wie sie es auch in der Gesellschaft waren. Aber sie hinterließen Spuren und halfen dabei, einer Aufarbeitung den Weg zu weisen, auch wenn diese sehr lange gedauert hat und gegen viele Widerstände durchgesetzt werden musste.
An eine Zukunft glauben heißt die Ausstellung im Paul-Löbe-Haus in Berlin. Jüdische Biografien in der parlamentarischen Gründergeneration nach 1945. Zu sehen dort bis zum 6. März und es berichtete Wladimir Balzer. Die Vernunft, die Ratio, ist spätestens seit der Aufklärung zum Maßstab allen Handelns geworden. Der Glaube an den Menschen als vernunftbegabtes Wesen, das nicht nur die Natur beherrscht, sondern auch technische Neuerungen entwickelt und Herr über diese ist. Man kann das heute anzweifeln, zumal vieles außer Kontrolle zu geraten droht, von der beherrschten Natur über die intelligente Technik bis hin zu Menschen, die alles andere als vernunftbegabt agieren, aber sehr machtvoll sind. Vielleicht ist das der Grund, weshalb in der Kunst das Interesse am Spirituellen wieder wächst. Und da stößt man so ab der Hälfte des 19. Jahrhunderts vermehrt auf Werke, die sich mit göttlichen Energien, Geistern und den Toten auseinandersetzen, zu sehen, jedenfalls gerade in einer Ausstellung in Stockholm. Mein Kollege Tobi Müller hat sie für Fazit besucht. Tobi, was sind denn da für Werke zu sehen?
Ja, das sind erstmal neue Galerieräume, die sind ziemlich groß von der Firestorm Foundation. Man muss da ein bisschen den Hintergrund kennen. Das ist eine Stiftung, die Christina Ljungberg, eine Amerikanerin, gegründet hat. Die leitet mehrere Non-Profit-Organisationen, die sich mit Forschung für Frauengesundheit beschäftigen, auch in strukturschwachen Weltregionen. Das erklärt so ein bisschen das Interesse dann auch für diese Kunst. Die Firestorm ist nämlich auch eine Kunststiftung und eben jetzt eine Kunstsammlung von vorwiegend Frauen. Daraus hat die Kuratorin Jennifer Higgy, eine australische Frau, knapp 50 Werke zu Spellbound gruppiert. Verzaubert heißt das, ne? In 6 ungewöhnlich blau gestrichenen Räumen. Normalerweise sind die Wände ja weiß in Galerien. Die Kunstdekoration, Kuration besteht nun darin, wie man diese zum Teil über 100-jährige Bilder und Skulpturen mit jüngerer Kunst, vor allem schwedischer, zusammenbringt. Klar, man sieht, wenn man direkt reinkommt, ein großes Auge, Symbol für den Blick, der hinter die Erscheinungen sieht. Es gibt auch einen kosmischen Baum, so stellt man sich ungefähr auch esoterische Kunst vielleicht vor. Es gibt aber auch ganz viel Kunst, die zunächst einmal einfach die Anwesenheit einer höheren Macht bezeugt und sehr unterschiedlich aussehen kann. Da sind dann auch berühmte Namen tatsächlich dabei, wie ein Bild der Surrealistin Dorothea Tanning, ein geradezu archaisch schwangerer, nackter Torso von Louise Bourgeois, eine farbige Skulptur von Niki de Saint-Phalle, eine sogenannte Nana, eine nachtschattige Fotografie von Cindy Sherman und dann fast 100-jährige Bild der deutsch-schwedisch-jüdischen Malerin Lotta Laserstein, viel in Deutschland zu sehen, auch die sitzende Alte, eine Frau im Dunkel, vermutlich vor einem Feuer, vielleicht so eine Art Hexe.
Mhm. Ja, du hast gerade schon gesagt, spellbound, verzaubert. Ich musste da ja sofort an den Film von Alfred Hitchcock denken, beziehungsweise diese Netflix-Produktion vor gut einem Jahr mit Nicole Kidman. Also ganz weg war sie nie, die Faszination für das Übersinnliche, das Spirituelle. Wie äußert sie sich denn jetzt genau in dieser Ausstellung?
Jennifer Hickey, die lange für die renommierte englische Kunstzeitschrift Frieze gearbeitet hat, veröffentlichte vor anderthalb Jahren da ein sehr informatives Buch dazu. Ich kann es nur empfehlen, The Other Side auf Englisch heißt es. Die andere Seite, das kann eben das Totenreich sein oder alles Mögliche, was sich hinter der sogenannten Realität erst einmal entzieht. Sie beschreibt darin, wie im Zuge der vielen technologischen Innovationen eben das Morse-Alphabet, der Telegraph, die Eisenbahn, besonders die Röntgenstrahlen, die bisherige Realität auf den Kopf stellten. Das Interesse an Spiritismus, also am Dialog mit den Toten ganz einfach, ne, nahm im Zuge dessen sprunghaft zu. Auch in gehobenen Kreisen, auch in der Künstlerbohème. Aber in der Kunst selbst überließ man das quasi emotionale, träumerische Feld dann doch lieber den Frauen. Ästhetisch führte dies sehr früh zur Abstraktion, auch wenn sie konkret gemeint war. Und zwar bevor die Kunstgeschichte dies so nannte mit Kandinsky. Und eine heute wichtige Vertreterin ist die schwedische Malerin Hilma af Klint. Das Interesse an ihr ist posthum viel größer als zu ihren Lebzeiten vor ungefähr 100 Jahren. Und Jennifer Hickey hat mir erzählt, wie die Begegnung mit der Kunst von af Klint sie verändert hat und am Anfang ihres Interesses für spirituelle Kunst steht.
Ich wusste, wer Hilma af Klint war, hatte aber noch nicht viel von ihr gesehen. Dann kam ich 2013 im Rahmen einer Pressereise nach Stockholm. Ich betrat die Ausstellung und die Reaktion meines Körpers war so stark, dass ich sie bis heute nur schwer beschreiben kann. Außerdem beschäftigte sie sich mit einer Art visueller Sprache, einer Möglichkeit, das Unbeschreibliche auf außergewöhnliche Weise zu erforschen und das bereits ab 1906, 1907. In der Kunstgeschichte habe ich gelernt, dass Kandinsky um 1911 das erste wirklich abstrakte Werk geschaffen hat.
Ja, da wird Kunstgeschichte nun wirklich umgeschrieben, das schon länger, aber hier sehr deutlich in dieser Ausstellung in Schweden. Natürlich sehen wir auch ein Werk von Hilma af Klint in der Ausstellung, nämlich Erzlagor, soweit mein Norwegisch, mein Schwedisch, oder auf Englisch Fiery Flames von 1930, eher ein Spätwerk, sie starb 1944.
Vom Übersinnlichen sind die Übergänge ja auch fließend zur Esoterik. Ich glaube sogar, dass dieser Begriff eben bei dir schon gefallen ist. Zumindest schwingt da immer ja auch diese Skepsis mit. Ist das in der Ausstellung so genau zu trennen?
Nee, das wäre, glaube ich, auch schwierig, das wirklich zu trennen. Und ich muss sagen, ich musste über meine eigene Skepsis auch ganz schön hinwegspringen und mich da quasi zu vertiefen in diese 50 Bilder. Und ihrem Buch zeigt Hickey immer mal wieder, wie im Zeichen der Spiritualität schon auch gewinnbringender Unsinn erzählt wurde, also gestern wie heute. Ich muss sagen, mir fehlt das aber in der Ausstellung und übrigens auch in vielen zeitgenössischen spirituellen Ästhetiken, dass man eben auch darauf hinweist, immer Gefahr zu laufen, dem wabernden, kreatürlichen, unkonkreten ein Stück weit zu verfallen. Da gibt es durchaus offene Grenzen eben auch zu autoritären, Stichwort Rudolf Steiner, bis hin zu faschistischen Tendenzen, zumindest historisch. Da wäre ein bisschen mehr Deutlichkeit ganz gut gewesen in der Ausstellung.
Tobi, vielleicht noch eine halbe Minute etwas zur Frauenfrage, die wir jetzt gar nicht angesprochen haben, nämlich die Frage danach, warum es eigentlich doch immer noch vermehrt Frauen sind, die sich genau damit beschäftigen.
Ja, das habe ich Jennifer Hickey auch gefragt tatsächlich. Sie meinte, ja, es sei immer noch so, es seien vor allem Frauen, die sich dafür auch heute noch beschäftigen. Das ist wirklich ein Trend, ne, in der Kunst. Mich dünkt aber, dass in dieser Sicht viele nicht-europäische KünstlerInnen fehlen. Aus Lateinamerika, Südostasien, aus Afrika, wo ja oft Anschlüsse an die kulturellen Wurzeln gesucht werden, die ganz alt sind und immer eine spirituelle Dimension haben. Das sind schon auch Männer, die sich dafür interessieren. Und ich glaube, am Ende ist der Trend wohl universell. Verständlich, wenn alles ins Rutschen gerät, befeuert von einer noch schnelleren technologischen Entwicklung, also im 19. Jahrhundert, sucht man halt an alten Themen, auch solchen, die nicht gleich sichtbar sind und auch von keiner Maschine abgebildet werden können. Da kommt dann eben die Kunst zum Zug, das ist ihr Metier.
Tobi Müller über Spellbound, eine Ausstellung in der Firestorm Foundation in Stockholm über das Spirituelle in der Kunstgeschichte und Gegenwart. Bernhard Waldenfels war einer der großen Philosophen der Gegenwart. Noch bis ins hohe Alter publizierte er Schriften. 1934 geboren, lehrte er bis zu seiner Emeritierung Philosophie an der Ruhr-Universität Bochum, gilt als ein wichtiger Vertreter der Phänomenologie. Die Leiblichkeit, die Sinneserfahrungen, das In-der-Welt-Sein beschäftigten ihn ein Leben lang. Und dieses Leben, das ist jetzt zu Ende gegangen. Bernhard Waldenfels ist nun wenige Wochen vor seinem 92. Geburtstag gestorben. Auf sein Leben und auf sein Werk blicke ich nun mit dem Medienphilosophen Jörg Sternhagel. Guten Abend.
Guten Abend, vielen Dank für die Einladung.
Herr Sternhagel, mit den philosophischen Begrifflichkeiten ist es ja für die Ungeübten so häufig ein bisschen kompliziert. Was ist denn das Wesen der Phänomenologie und welche konkreten Fragen haben Waldenfels umgetrieben?
Ja, das ist eine gute Frage und man könnte so anfangen, dass man bei Herrn Waldenfels erstmal feststellen könnte, dass er sich für eine Phänomenologie des Leibes interessiert hat. Denn mit Waldenfels könnten wir jetzt den Leib als Gesamtheit des Selbst begreifen und den Körper, den Begriff des Körpers, dann eben mit der Materialität, mit dem Organischen zum Beispiel zusammenbringen. Und das hat Waldenfels in all seinen Arbeiten interessiert und er hat sich da vor allem dann für die leibliche Situation interessiert, hat da dann eben an Erfahrungen, an Handlungen und auch an Verhaltensweisen sich orientiert, an menschlichen Verhaltensweisen zum Beispiel. Und das kann man sich ganz gut so klar machen, dass man zum Beispiel jetzt, und das passt jetzt im Moment ganz gut zur Wetterlage, dass wir häufig zum Beispiel einfach sagen, es ist kalt draußen, meinetwegen. Und wenn wir das jetzt mit Waldenfels so ein bisschen durchdeklinieren, dann würde er jetzt sagen, dass diese Aussage, es ist kalt, aber auch ein Wesen voraussetzt, das Kälte empfindet. Aha. Und das ist eben dann unser Leib und damit interessiert er sich dann eben für die Empfindsamkeit des Leibes.
Das ist ja eigentlich total konkret.
Ja, ganz genau. Ganz genau. Also es ist wirklich erst einmal sehr situativ gedacht, es ist sehr konkret. Und dann geht es ihm aber eben von solchen vermeintlich auch, sagen wir mal, einfachen Aussagen dann doch sehr schnell um Verflechtungen in der Welt. Denn eben, wenn ich jetzt sage, es ist kalt, dann haben wir jetzt schon festgestellt, dann können wir eben sagen, wir sind empfindsame Wesen, wir empfinden Kälte. Aber von dort aus würde er jetzt dann darauf fokussieren, dass mir diese Empfindung auch draußen eine Welt gibt und diese Empfindung draußen in der Welt uns auch begegnet. Und ich empfinde damit dann einerseits mich selbst zum Beispiel, aber kann von dort aus natürlich dann eben auch die anderen um mich herum mit einschließen, die zum Beispiel auch dieselbe Empfindung haben, die auch sagen, es ist kalt. Also mit anderen Worten, in dieser Phänomenologie des Leibes und auch des Fremden, da komme ich vielleicht nachher noch drauf, geht es eben so ein wenig um diese ganzen Bezüge zum Selbst, zu anderen um mich umgebenden Menschen, zur Welt und damit auch zum Beispiel zum Fremden. Also ganz wichtig ist für ihn auch dieser Begriff des Zwischen, der Zwischenleiblichkeit, der Zwischensphäre, das ist etwas, worüber man sehr gut ja, in sein Denken einsteigen kann.
Ja, und wenn man dann mitbedenkt, dass nicht alle gleich empfinden, wird es dann auch schnell sehr, sehr kompliziert. Wenn ich das richtig verstanden habe, war seine Forschung und sein Denken auch stark beeinflusst von der Psychoanalyse. Das passt irgendwie auch zu dem, was Sie gerade gesagt haben, was ja auch bedeutet, mit welchen Erfahrungen und mit welchen Prägungen bewege ich mich durch die Welt und wie prägt das mein Leben und mein Sein? Kann man davon sprechen, welche Erkenntnisse hatte er da oder welche Thesen hat er da formuliert?
Ja, ganz genau. Das ist auch noch ein guter Punkt, weil wenn wir jetzt da so weitermachen, dann könnte man ja auch sagen, dass ich im Empfinden auch ja, teilnehme am Leben auch anderer Menschen, auch mit ihnen empfinde. Und ich kann ja dann, das könnte man ja jetzt auch sprachlich, begrifflich weiter ausführen, ich empfinde darin auch zum Beispiel im Sinne eines Mitleids oder auch einer Mitfreude. Ich bin dann auch vom Leben anderer mich umgebender Menschen betroffen. Also das ist auch etwas, worum es sehr viel bei ihm geht, auch zum Beispiel psychoanalytisch gedacht, also Erfahrungen, die zur Sprache drängen zum Beispiel. Das ist etwas, was ihn auch sehr interessiert hat. Und insofern sind wir dann in diesen Zwischenräumen dann auch schnell beim Denken von anderen um mich umgebenden Menschen. Man nennt das dann auch Alterität, das Denken der Alterität. Damit aber dann auch, wie Sie auch schon erwähnt haben, bei Fragen des Gemeinsamen, vielleicht auch des Gemeinschaftlichen. Denn wir könnten ja jetzt von diesem Es ist kalt auch so ausgehen, dass eben in der Tat nicht alle gleich frieren sozusagen. Mhm. Ich friere jetzt zum Beispiel im Moment nur, weil ich vielleicht bei mir die Heizung nicht hoch genug gedreht habe. Aber, und das ist etwas, was ihn sehr interessiert hat, auch jetzt in einem ethischen und politischen Sinne, wenn wir jetzt meinetwegen an Menschen in Kriegsgebiete denken, in der Ukraine, in Syrien, im Iran, die frieren aus ganz anderen Gründen. Ja, also das ist auch etwas, was man dann in seine Philologie mit berücksichtigen sollte und was er auch tut, nämlich in dem Sinne auch, ja, wie wir dann dieses Mitempfinden dann auch sozusagen empathisch auf andere übertragen können. Und da hat er auch häufig diese Formulierung gewählt, zwar fange ich an, aber ich beginne anderswo. Das ist so ein bisschen auch philosophisch, historisch gedacht. Wir sind nicht mehr bei Descartes, ich denke, also bin ich, sondern wir sind jetzt eher mit Waldenfels bei, ich denke, weil du bist. Ja, also es geht auch um die Anerkennung anderer Menschen. Mhm.
Sie haben ihn ja persönlich auch gekannt. Sie haben mit ihm zusammengearbeitet. Was war das für ein Mensch? War es ein Menschenfreund, also einer, der über die anderen nachdenkt, über das Sein nachdenkt und Freude hat, über das Menschliche nachzudenken?
Unbedingt. Also er ist wirklich jemand gewesen, der immer wieder den Austausch gesucht hat, auch gerade zu jüngeren Kolleginnen, ob es jetzt Doktorandinnen, Postdoktorandinnen waren oder auch andere Kolleginnen, auch nicht unbedingt auch nur im akademischen Bereich. Er ist ja auch sehr viel gereist, auch international. Das lässt sich in seinem Reisetagebuch, was er vor ein paar Jahren veröffentlicht hat, auch nochmal alles nachlesen. Er hat auch sehr viele Notizen dann über diesen Austausch mit verschiedenen Menschen gemacht. Und insofern, ich glaube, das hat ihn auch sehr ausgezeichnet und das wird auch nachwirken, denn er hat wirklich es auch geschafft, nicht nur von seinen eigenen Mitarbeitenden aus, sondern auch von all den Menschen, mit denen er Kontakt hatte, diese Kontakte häufig auch zu halten und diesen Austausch auch fortzusetzen. Deswegen es auch immer wieder Treffen mit ihm gab, jetzt auch außerhalb universitärer Kontexte. Und ich denke, das wird sich vielfach fortsetzen jetzt mit vielen seiner Wegbegleiterinnen, die sich dann auch weiter treffen werden und weit sein Denken auch sicherlich in der Form weiterentwickeln werden. Ja.
Das heißt, die philosophische Welt verliert einen großen Denker und Anreger, ja?
Das würde ich in dem Fall sagen, ganz klar. Also das tut sie und das eben nicht nur jetzt in Deutschland, sage ich mal, von Flensburg über Hagen, Berlin bis Passau, sondern auch international, weil er wirklich auch sehr viel gereist ist. Er war viel in Europa unterwegs, aber auch in Asien, in Amerika. Und man merkt das ja oder sah das jetzt heute auch in den sozialen Medien. Die vielen Trauerbekundungen sprechen da, glaube ich, auch eine eindeutige Sprache, ja.
Der Medienphilosoph Jörg Sternagel über den Philosophen Bernhard Waldenfels, der jetzt im Alter von 91 Jahren gestorben ist. Herr Sternagel, vielen Dank für das Gespräch und für die Erinnerungen.
Vielen Dank Ihnen auch. Dankeschön.
Ja, das ist wirklich ein fürstliches Geschenk. Das Adelshaus Hessen will Teile seiner Kulturschätze an das Land übertragen. Es geht dabei, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt, um Kulturgüter im Wert von fast 500 Millionen Euro. Eine Familie könnte da also ein riesiges Vermögen an den Staat übertragen. Worum genau geht es da und was steckt dahinter? Fragen an unseren Landeskorrespondenten in Hessen, Gregor Lischka. Gregor, was sind das für Kulturschätze im Wert von rund 500 Millionen Euro, die zur Disposition stehen?
Also wir sprechen da über Schlösser, Parks und Museen letztendlich. Also besonders hervorzuheben ist da unter anderem das Schloss Fasanerie in der Nähe von Fulda. Also für die, die es nicht kennen, das Schloss wird von manchen auch als so eine Art hessisches Versailles bezeichnet. Also wer gerade die Hände frei hat, kann das vielleicht auch mal im Internet suchen. Es ist wirklich ein beeindruckender Bau, eine sehr weitläufige, prachtvolle Anlage aus dem 18. Jahrhundert im Barockstil, inklusive eines Museums, dann noch mit eigener Kunstsammlung. Dazu kommt dann noch das Schloss Friedrichshof im Taunus. Das Schloss hat mal als kaiserlicher Alterssitz der Mutter von Wilhelm II. Gedient und auch das ist dementsprechend ein wirklich beeindruckender Bau. Wenn man dazu Bilder sieht, das Schloss wirkt dann mit diversen Türmen und ja auch Flügeln, so ein wenig wie ein britisches Elite-Internat. Heute beherbergt es auch ein Fünf-Sterne-Hotel. Also auch dieses Luxus-Etablissement würde aus der Kontrolle des Hauses Hessen in die Verantwortung des Landes Hessen übergehen. Und außerdem bietet die Adelsfamilie dem Land zwei Mausoleen in Darmstadt an. Und nach Angaben der Adelsfamilie gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung befinden sich alle diese genannten Immobilien auch in einem hervorragenden Zustand. Das nur als Zitat. Und insgesamt sprechen wir also von einem Vermögen im dreistelligen Millionenbereich. So lautet zumindest die offizielle Angabe des Adelshauses. In einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ist, das hast du ja gerade auch schon erwähnt, unter Verweis auf interne Papiere von einem Vermögen in Höhe von 450 Millionen Euro die Rede. Mhm.
So, und jetzt kommt natürlich die Frage, warum macht eine Adelsfamilie das? Also Vermögen im Wert von mehreren hundert Millionen Euro an den Staat übertragen oder übertragen wollen?
Ja, also man muss dazu wissen, dass das Haus Hessen schon vor knapp 100 Jahren den gesetzlichen Auftrag bekommen hatte, diese fraglichen Schlösser der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und diese ganzen Kunstschätze zu erhalten und zu pflegen. Das heißt, auch wenn es sozusagen auf eine Art ihr privates Eigentum war, waren sie dazu verpflichtet, diese Anlagen in einem guten Zustand zu erhalten, Museen wurden unterhalten und ähnliches. Und wer jetzt schon mal mit denkmalgeschützten Häusern und so weiter schon mal zu tun hatte, der oder die weiß, Maßnahmen in diesem Bereich kosten natürlich sehr viel Geld. Und das ist eine Aufgabe, mit der das Haus Hessen jetzt nach eigenen Angaben an seine Grenzen stößt. Das Oberhaupt dieses Hauses Hessen, der Landgraf Donatus von Hessen, sagte gestern gegenüber der FAZ, die Kostensteigerungen der vergangenen Jahre, insbesondere seit der Corona-Pandemie, würden jetzt dafür sorgen, dass die Familie wirtschaftlich an ihre Grenzen käme. Und jetzt ginge ihnen es darum, das kulturelle und historische Erbe des Landes Hessen verantwortungsvoll zusammenzuhalten und folglich diese Stiftung in staatliche Hände zu übergeben.
Ja, kann man sagen, zu teuer für ein Adelshaus, diese wunderbaren Kunstsammlungen und Schlösser. Aber das heißt doch vermutlich ebenso zu teuer für ein Land Hessen. Also zumal in Zeiten, wo an der Kultur gespart wird.
Genau, also deshalb soll dieser Deal auch sowas wie eine Mitgift enthalten, in Anführungszeichen jetzt mal ausgedrückt. Also dazu gehören dann unter anderem Wohnimmobilien, die wohl bislang Erträge für die Stiftung der Adelsfamilie erwirtschaftet haben und die dann künftig auch unter die Kontrolle des Landes fallen würden, um sozusagen zu verhindern, dass diese Familie, die im Übrigen noch über sehr viel mehr Vermögen, also etwa ein riesiges landwirtschaftliches Gut in Schleswig-Holstein, eine edle Pferdezucht und ein Weingut verfügt, die alle in dem Deal nicht mit enthalten sein sollen, dass diese Familie dem Steuerzahler letztendlich nur Lasten aufbürdet. Und wie die Landesregierung nun auf dieses Angebot reagiert, darüber habe ich mit Benedikt Kuhn gesprochen, dem Chef der hessischen Staatskanzlei.
Wir werden dieses Angebot jetzt sehr genau prüfen. Es ist für uns, und so sehen wir es, eine große Chance, gemeinsam den kulturellen Schatz unseres Landes zu erhalten. Es sind wirklich spannende Liegenschaften, ein spannender Kulturschatz, der da möglich würde. Aber natürlich muss man sich sowas sehr genau anschauen, weil wir auch in einer Zeit sind, wo wir angespannte Haushaltslagen haben, wo wir konsolidieren müssen und gemeinsam jetzt schauen müssen, welche Wege es gibt, um sowas zu realisieren. Aber es ist in jedem Fall eine Chance, die wir sehr wohlwollend prüfen wollen.
Also er sagt ja sehr wohlwollend, da kann man jetzt natürlich schon so etwas wie eine Tendenz raushören, wenn man möchte, nämlich dass das Land schon geneigt zu sein scheint, diese Kulturgüter übernehmen zu wollen. Dazu muss man sagen, die Landesregierung ist da natürlich auch ein bisschen unter Zugzwang, denn es wäre kulturpolitisch natürlich auch schwer vermittelbar, wenn jetzt niemand mehr Geld in diese Schlösser und Museen investiert und die dann verfallen. Benedikt Kuhn nochmal zu den Abwägungen innerhalb der Landesregierung.
Ich glaube, die finanziellen Fragen können da auch immer nur ein Teilaspekt sein, weil es ja auch um hohen ideellen Wert geht, weil es nicht um materielle Werte geht, weil es darum geht, unsere Kulturschätze zu erhalten, die ja auch eine wesentliche und wichtige Bedeutung haben für Identität. Und wir sind davon überzeugt, gerade solche Bezugspunkte sind in einer Zeit, wo sich die Verunsicherung ja auch ein Stück weit um sich greift, ein ganz zentraler Faktor, um auch immer wieder zu schauen, auf welcher Geschichte, auf welchen Grundlagen bewegen wir uns eigentlich. Und von daher wird man sich da nicht nur die finanziellen Fragen natürlich angucken, sondern es hat einen enorm hohen ideellen Wert.
Ja, klingt interessant, klingt auch ein bisschen zwiespältig. Gregor, mal ganz blöd gefragt, kann man da als Land dann auch einfach Nein, Danke sagen? Das können wir uns nicht leisten?
Das kann ich tatsächlich jetzt nur schwer beurteilen. Die Landesregierung verweist ja auch zum jetzigen Zeitpunkt immer wieder darauf, man muss das jetzt erstmal alles prüfen. Da stehen natürlich erst noch rechtliche Fragen aus, also in welcher Form das Vermögen denn dann überhaupt übertragen werden würde. Dann stehen da natürlich diese finanziellen Fragen aus. Kann sich das Land das leisten? Wie hoch ist tatsächlich der Wert des Stiftungsvermögens und der Wert dieser Immobilien und Kunstgegenstände? Wie hoch ist der Wert der Mitgift, die ja dann auch noch dazukommen soll? soll, um sozusagen Erträge zu erwirtschaften für die Instandhaltung all dieser Kulturschätze. Und darauf drängt jetzt natürlich auch die Opposition im Hessischen Landtag. FDP, AfD und Grüne zeigen sich alle gleichermaßen offen dafür, dass das Land die Verantwortung für diese Kulturgüter übernimmt. Aber sie verweisen auch alle unisono darauf, dass man jetzt natürlich aufpassen muss, dass das kein vergiftetes Geschenk ist, das man da annimmt, womit am Ende horrende Kosten für die Allgemeinheit verbunden sind.
Informationen von Gregor Lischka, unserem Landeskorrespondenten in Hessen. Vielen Dank, Gregor.
Gerne.
Und die Feuilletons von morgen Dienstag hat Arno Orzesek schon mal gelesen. Da dominieren ernste, ja geradezu düstere Texte.
Ich bin der letzte männliche Vertreter der Familie Moskowitsch, der letzte, der diesen Namen weitertragen könnte, erklärt der Filmproduzent Martin Moskowitsch in der Süddeutschen Zeitung und fährt fort. Ich habe keine Kinder. Mit mir wird dieser Name, der einst in den Straßen der westfälischen Kleinstadt Ahlen klang, der durch die Hölle von Auschwitz gebrandmarkt wurde und der in der Nachkriegszeit für die Hoffnung auf Versöhnung stand, für immer verstummen. Dieser Verlust ist für mich keine historische Fußnote. Ich spüre diesen Verlust ständig und immer. Er ist der Taktgeber meines Lebens. Imo Moskowitsch, der Vater des SZ-Autors Martin, hatte einst als einziger von 7 Geschwistern Auschwitz überlebt und darüber in dem Buch »Der grauende Morgen« berichtet. Und nun betont der Sohn, mein Vater hat Auschwitz überlebt, aber er hat nie geglaubt, dass sich Geschichte nicht wiederholen könne. Er wusste, sie beginnt nicht mit Lagern, sie beginnt mit Worten, mit Ausgrenzung, mit Relativierung, mit dem Wunsch, endlich nicht mehr darüber sprechen zu müssen. Gedenken schützt nicht die Vergangenheit, es schützt die Zukunft. Martin Moskowitsch in der SZ im Gedenken an den Tag der Befreiung des KZ Auschwitz. In Polen gilt die Erzählung Der Stützpunkt Ponari des polnischen Schriftstellers Józef Mackiewicz laut der Frankfurter Allgemeinen Zeitung als eindrücklichste literarische Beschreibung der Shoah. Nun druckt die FAZ die Erzählung in der Übersetzung von Gerhard Gnauk noch einmal ab. Mackiewicz war einst selbst Augenzeuge der Massenmorde von Ponari, bei denen SS, Wehrmacht und diverse Einsatzkommandos nahe der heutigen litauischen Hauptstadt Vilnius mehr als 100.000 Menschen ermordet haben. Hier ein Auszug. Ein Jude wollte über eine Rampe springen, fiel am Bein verwundet auf die Knie und jetzt höre ich deutlich und nacheinander Weinen, Schuss, Geröchel. Und der? Ach, was macht der? Der da dort drüben, 40 Schritte, nicht weiter in der schwarzen Uniform. Was will er Breitbeinig stellt er sich seitlich neben den Pfahl, holt mit beiden Armen aus, eine Sekunde noch. Was hat er in der Hand? Was hält er in diesen Händen? Bei den Wunden Jesu Christi, bei Gottes Wunden, etwas Großes, etwas furchtbar, fürchterliches. Er holt aus und wumm, knallt der Kinderkopf an die Telegrafenstange. Und im Himmel, nein, nicht im Himmel, nur vor dem Hintergrund des Himmels, erzittern unter dem Aufprall die Telegrafendrähte. Eine mentale Herausforderung, sondergleichen, die Lektüre der Erzählung Der Stützpunkt Ponari von Józef Mackiewicz in der FAZ. Ja, es ist Faschismus, titelt die Frankfurter Rundschau und übersetzt damit die Überschrift Yes, it is Fascism, die das US-amerikanische Magazin The Atlantic jüngst gebraucht hatte. Demokratien leben vom Streit, aber sie sterben am Zerwürfnis, so der FR-Autor Michael Hesse. Wenn Bürger sich nicht mehr widersprechen können, sondern sich gegenseitig aus dem politischen Gemeinwesen ausschließen wollen, beginnt das, was einst der Bürgerkrieg genannt wurde, und zwar lange bevor geschossen wird. Historiker und NS-Experte Timothy Snyder weist darauf hin, dass Faschismus nie mit den Lagern beginnt, sondern mit der Vorstellung, dass Demokratie selbst Betrug sei. Gewalt setzt eine Erzählung voraus und die Erzählung muss vor der Gewalt erfunden werden. Das haben Trump und seine Leute geleistet. Passend zu den Ausführungen von Michael Hesse in der FR bemerkt Gustav Seibt in der SZ. Es geht ein Gespenst durch die Vereinigten Staaten, das Gespenst des Bürgerkriegs. Man soll dieses Gespenst nicht leichtfertig beschwören, aber man kann doch über die besondere Fragilität der amerikanischen Republik nachdenken. Der Zusammenbruch von Legitimität und Legalität, das Vorrücken von Gewalt, das in einen Bürgerkrieg münden könnte, wäre nicht nur eine Katastrophe für Amerika, sondern für die ganze Welt. Grundlage und Wirkung solcher Gewalt wäre der totale Zusammenbruch des Vertrauens in der amerikanischen Gesellschaft. Naheliegender, fast unvermeidlicher Ausweg dann ein autoritäres Regime. SZ-Autor Seibt, für den die USA bisher offenbar noch nicht autoritär regiert werden. Ja, heute war unsere Kulturpresseschau besonders ernst, ausschließlich ernst, aber Sie haben die Gründe vernommen. Ihnen alles Gute.
Das war die Kulturpresseschau von Arno Orzesek und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören.